Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Schönen guten Nachmittag, willkommen. Hier ist Radio Free FM mit der Plattform. Heute Nachmittag um 16 Uhr an gewohnter Stelle zur gleichen Zeit. Mein Name ist Michael Trost und heute in der Plattform geht es um die Naturfreunde Ulm. Ein Verein, ja, mit ganz vielen Mitgliedern, wie ich gelernt habe. Einer von ihnen, nämlich der Vorsitzende der Naturfreunde Ulm, ist heute mein Studiogast. Und ja, Studiogast ist der Herr Hans-Peter Zagermann. Herr Zagermann, herzlich willkommen bei uns bei Radio Free FM. Schön, dass Sie da sind.
Ja, guten Tag.
Ja, wie wir es immer so tun, Sie kennen die Plattform ja auch schon aus vergangenen Sendungen, auch hier Radio Free FM aus früheren Sendungen. Herr Zagermann, wir stellen immer unsere Gäste mal kurz vor. Für alle die Hörer, die Sie noch nicht kennen und die interessiert sind, wer mir gegenüber sitzt. Deshalb machen wir es doch so, wie Sie es wahrscheinlich noch aus der letzten Sendung kennen. Erzählen Sie vielleicht ganz so kurz ein klein bisschen was zu sich persönlich. Wer Sie sind, so ein bisschen einfach natürlich der Bezug zum Thema, alles was so relevant ist, so für den Einstieg, damit man weiß, wer Sie sind.
Ja, wie schon gesagt, mein Name ist Hans-Peter Zagermann, bin 1955 geboren, jetzt mit 65 Jahren mittlerweile in Rente und genieße das auch, wobei das zurzeit gerade nicht so gerade zum Genießen ist unter Corona-Zeiten. Aber sonst genieße ich das natürlich schon, den Ruhestand, und habe dann deswegen auch viel Zeit für andere Aufgaben. Bin als Schriftsetzer, das ich in Stuttgart gelernt habe, mit 1975 nach Ulm gekommen. Die Liebe hat mich hierher verschlagen, genauer gesagt die Naturfreunde-Liebe. Weil ich habe eine Frau bei den Naturfreunden kennengelernt in jungen Jahren und das hat mich dann nach Ulm verschlagen. Und seit 1975 bin ich dann hier, habe dann bei der Südwestpresse bis zu meinem Ruhestand dort gearbeitet und war dort auch 25 Jahre lang Betriebsratsvorsitzender bei der Zeitungsdruckerei der Südwestpresse.
Also Sie sind auf jeden Fall sehr mit den Medien auch vertraut und haben da sehr lange Zeit gearbeitet. Und Ihr Hobby war, wie Sie schon gesagt haben, dann seit frühester Jugendzeit, muss man dann schon sagen. Man kann man sagen, die Natur. Das heißt, Sie sind ein sehr naturverbundener Mensch, denke ich mal.
Ja, erst einmal eigentlich nicht. Zu den Naturfreunden bin ich gekommen. Weil als Jugendlicher hat man ja Freizeitinteressen. Und früher war das ja anders, wie es heute ist. Da hatte man nicht so viele Medien, sondern da hat es einen ins Jugendhaus gezogen, wie hier jetzt zum Beispiel Büchsenstadel. So gab es in Stuttgart auch Jugendhäuser. Und dort hat man dann Naturfreunde, Schülergruppen getroffen. Und die Mädels, die das dort gab, die haben einen auch angezogen. Und so ist man dann in einen Kreis gekommen, die gemeinsam wöchentlich sich getroffen haben, Freizeiten gemacht haben, Aktivitäten gemacht haben. Und dabei ist natürlich dann auch entstanden, dass man gleich auch in die Natur ging.
Das heißt, es war ursprünglich auch in einer jüngeren Vergangenheit ein Treffpunkt für junge Leute, also wo jetzt nicht nur, sagen wir mal, im Vordergrund die Natur stand, sondern auch einfach das Soziale, das Miteinander und natürlich die Natur auch, aber das Soziale war schon auch ein wichtiger Aspekt, ein Treff sozusagen, wenn ich Sie richtig verstehe.
Im Vordergrund stand natürlich die gemeinsame Freizeitaktivitäten. Ja. Die man natürlich dann natürlich auch bei Freizeiten oder bei Wanderungen dann natürlich dann auch irgendwann mal in der Natur verbracht hat. Und bei den Naturfreunden bietet sich das natürlich auch an. Zumal es ja auch viele Naturfreundehäuser gibt, wo man auch übernachten kann, wo man hinwandern kann und dort seine Freizeit verbringen und in der Natur halt die Natur einfach dort auch genießen kann.
Wenn ich das so richtig gelesen habe und vermute, dann sind Naturfreunde oder so eine Gruppierung sicherlich, das ist schon sehr, besteht schon sehr lange, also keine neue Gruppierung, die jetzt irgendwo an neuen Medien sich festmacht, sondern etwas wahrscheinlich, was schon Jahrhunderte gibt, oder? Vermute ich mal. Also ich könnte mir vorstellen, Natur und Naturfreunde wird schon immer gegeben haben oder schon viele, viele lange Jahrzehnte.
Also Naturfreunde gibt es natürlich schon immer. Welche Menschen sind schon viele Jahrhunderte Naturfreunde, aber organisiert gibt es die seit 1895. Erstmals in Wien. Letztes Jahr haben wir das 125-jähriges Jubiläum nichts richtig feiern können wegen Corona. Aber es war halt das 125-jährige Jubiläum, das von Wien dann ausging. Der Hintergrund war in den grauen Städten. Und da war Wien natürlich auch so eine richtig Großstadt ja schon, wo es grau war, wo es verrußt war, wo es natürlich nicht lebenswert war. Mhm. Und dann kam da nicht die Idee, das Bürgertum hat es ja viel, viel länger schon gemacht, dass man dann aus die Städte herausgeht in die Natur, in die Umgebung, in die Alpen. Und dann sind Arbeiter draufgekommen, das können wir doch auch selber machen. Und so kam es dann, dass im Rahmen der Arbeiterbewegung, wo es ja viele Arbeiterorganisationen gab, dann für den Bereich die Natur und Touristik, dann die Naturfreunde gab, die sich damals auch genannt haben, Touristenverein, die Naturfreunde.
Das heißt, das ist nicht zufällig in der Zeit entstanden, sondern es ist ja eigentlich die Zeit, Kaiserzeit, Bismarcksche Zeit, auch in der quasi Industrialisierung den Einzug hielt, aber auch Bismarck, die Sozialgesetzgebung dann kam, die Arbeiterbewegung. Das heißt, irgendwo dieser ganze Kontext, dieser gewisse, ja, vielleicht irgendwo Wandel, der da schon im Gange war, hat eben auch dann die Naturfreunde mit quasi, ja, sozusagen entstehen lassen, kann man vielleicht so sagen.
Die Naturfreunde sind ein Teil der Arbeiterbewegung.
Ja, genau. Das heißt, die Arbeiter, die fleißig schaffen, müssen ja auch Freizeit und sollten deshalb in die Natur raus, damit sie auch ein bisschen an die Frischluft kommen, was sehen und sich erholen können. Das ist eigentlich ein bisschen auch der Hintergedanke. Insofern natürlich etwas, was sicherlich auch heute noch immer von Relevanz ist. Die Keimzelle war dort, haben Sie gesagt, Wien, haben Sie, wenn ich Sie richtig verstanden habe, so.
Das war Wien, war der die erste Gründung.
Ja.
1895. Und von da aus ging es dann ziemlich schnell. 1905 dann die erste Gruppe in Deutschland, die sich in München gegründet hat. Und damals gab es ja auch diese die Gesellen, die ja dann im Land herumgewandert sind, die haben dann diese Idee dann immer weitergetragen. Und so kam das dann 1912 dann auch in Ulm an. Und 1912 wurde dann die Ulmer Naturfreunde-Gruppe gegründet und haben auch schnell den Gedanken gehabt, natürlich hier sich auch ein Ausflugsziel oder eine Wanderherberge zu schaffen.
1912 ist noch die Kaiserzeit, ist noch vor dem Ersten Weltkrieg, ist natürlich schon relativ lange zurück. Gab es dann irgendwie eine bestimmte Gründerpersönlichkeit, die, was weiß ich, dann hier auch von Ihnen heute irgendwie dann hochgehalten wird und sagt, der hat es nach Ulm gebracht oder waren es verschiedene? Gibt es jetzt da nicht eine große Persönlichkeit, die man da irgendwo nennen kann oder muss oder darf?
Nein, eigentlich keine. Zumindest nicht in den Gründerzellen gab es keine Persönlichkeit. Die da bekannt ist. Aber es waren, was man von der Historie weiß, engagierte Gewerkschafter vor allem, die hier in Ulm diese Naturfreunde gegründet haben.
Und das waren dann zu Beginn wahrscheinlich erstmal eine Handvoll von begeisterten Naturfreunden oder weiß man, wie viele Leute da dann sich zusammengefunden haben, wie groß die Gruppe in Ulm dann zunächst mal war?
Das war am Anfang ein Kreis von 20 Personen, 20. die sich getroffen haben, aber das ist dann schnell dann auf 100 und 150 Personen dann gestiegen. Es gab dann 1933, gab es dann einen ziemlichen Bruch in der Geschichte der Naturfreunde. Die Naturfreunde sind wie viele Arbeiterorganisationen dann schnell verboten worden, von den Nazis enteignet worden.
Das heißt, in der Zeit war es eigentlich nicht möglich, im Sinne des ursprünglichen Naturvereine, Freunde, irgendwo Clubs oder Vereins dann aktiv zu sein, sondern es waren dann irgendwo im Kontext der damaligen Zeit dann quasi organisierte, geplante Veranstaltungen, aber die in der freien, sagen wir mal, unpolitischen Natur oder bedingt politischen, also in der Form jedenfalls Naturfreunde konnten nicht mehr aktiv sein.
Sie konnten nicht mehr als Verband aktiv sein, aber was man weiß ist, die Naturfreunde haben ja immer wieder, innerhalb der Naturfreunde gibt es immer wieder Freundeskreise, die sich da ja bilden, die sich dann ja auch sonst noch treffen, neben den Wanderungen und neben den Themenabenden und Vorträgen, die wir machen. Und die haben sich natürlich auch während dem Dritten Reich weiter getroffen und sind in die Natur raus und haben dann zum Teil auch immer im Naturfreundehaus Spatzenest dann von der Ferne geschaut, was die Hitlerjugend dort mit unserem Haus gemacht hat.
Oh ja, natürlich auch bestimmt nicht so leicht, das dann zu schauen, zu sehen, was da passiert. Sie haben es angesprochen, Sie haben es auch schon genannt, das Spatzennest in Blaustein-Weidach, ein Gemäuer, ein älteres, 1925 lese ich hier gebaut, also inzwischen schon ein altes Gebäude, aber das wird nach wie vor als Ihr quasi Vereinsheim genutzt. Ist das so? Oder als Wander, wie soll man sagen, Zielpunkt, so in etwa, oder?
Man kann, das ist schon unser Mittelpunkt, ja. Von der Ulmer Naturfreunde. Dort machen wir Matinees, dort werden auch Veranstaltungen gemacht. Wir machen aber auch Veranstaltungen in Ulm, weil der Weg nach Weidach doch immer auch eine entsprechende Entfernung hat, vor allem dann auch abends. Aber es ist vor allem ein Ausflugsziel an den Wochenenden. Und so war ja auch der Gedanke damals 1924, als wir auf die Idee kamen, ein Grundstück in Weidach zu kaufen, das damals noch total frei war von Bepflanzung, von Bewaldung. Damals gab es ja die Schafzucht, wo ja die Schwäbische Alb typische Schwäbische Alb ja auch war. Und da hat man auf so einem Bergvorsprung bei Weidach hat man ein Grundstück gefunden und dort wurde dann 3 Jahre lang gebaut. Alles selber gebaut mit Steinen aus dem Steinbruch in der Nähe. Und 1927 war dann das Haus fertig und konnte eingeweiht werden. Und zwar mit einer Einweihungsfeier im Pfingsten 1927 mit 2000 Menschen.
2000? Wow, das ist viel. Aber so viel passt natürlich nicht ins Haus rein. Das Haus ist ja, wenn ich das richtig sehe, ja, ich lese hier einmal 4 Bettzimmer, einmal 2x2, 2x6 Bettzimmer. Schlafraum mit 13 Betten, also überschaubar von der Größe.
Das ist der heutige Stand.
Ah, okay.
Früher war das ein Haus, da konnten 100 Leute, aber natürlich ganz beengt schlafen.
Aha.
Aber das war dann eigentlich, nach 1945 hat man das geändert. Mhm. Aber in den früheren 20er Jahren, vor ca. 100 Jahren, war halt einfach da waren die Ansprüche noch ganz anders. Da hat einem quasi ein Bett zum Schlafen gereicht, weil man ist dann von Ulm dann in Spatzenest gewandert, hat da übernachtet und ist am nächsten Tag dann wieder heim.
Also keine Komfortzone mit viel Raum, sondern halt quasi ein Bett nach dem Bett, also quasi
genau,
voll aneinander. Ja. Und 100 Leute in einem solchen großen, wahrscheinlich dann nicht abgetrennten Raum. Okay, ja, verstehe ich das. Aber auf jeden Fall ist es Ihr historisches Domizil, was Sie nach wie vor haben. Und Blaustein-Weidach eben, damit man aus Ulm raus quasi ein Wanderziel hat, wäre ja also Käse, das dann in der Stadtmitte zu machen, weil dann hätte ich ja keine Wanderchance oder keine Möglichkeit, weiter irgendwo zu wandern und ein Ziel. Deshalb bewusst außerhalb von Ulm.
Ja, und mittlerweile liegt ja das Spatzennest am Rande des Naturschutzgebietes Kleines Laudertal.
Ja.
Wir liegen ja oben am Berg und wir schauen runter ins kleine Laudertal, das vor gute zwei Jahrzehnten zum Naturschutzgebiet erklärt worden ist. Und dies sehr stark unter Mithilfe von Naturfreunden. Da ist ein vorderster Front Kurt Spinnenhörn zu nennen, der hier in Ulm eine Zeit lang der Stadtrat war, der sich da sehr engagiert hat, dass dieses Gebiet zum Naturschutzgebiet wird. Und wir liegen jetzt genau am Rande, quasi wir sind der Eingangstor, zumindest von oben, vom Berg her, das Eingangstor zum Naturschutzgebiet Kleines Laudertal. Und deswegen ist es mittlerweile auch noch beliebter geworden. Jetzt ein bisschen ein Ausblick oder quasi ein Schlenker zu Corona. Jetzt zu Corona-Zeiten hat man da Menschen gesehen, die noch nie im Spatzennest waren, welche einfach sich Zeit genommen haben, weil die Gegend zum Erkunden, wo sie noch nie waren.
Das heißt, ja, klar, keine weiten Reisen sind möglich. Man bleibt in der Natur, in der Umgebung und dann ist man halt um 20 Uhr auch wieder zu Hause, aber hat zumindest mal ein bisschen was von Ulm oder drumherum gesehen und dann bietet sich natürlich das an. Also das ist ja auf jeden Fall dann gut und schön, dass es das gibt zum einen und wenn es natürlich auch den Eingang markiert zum Naturschutzgebiet, ist doch optimal. Also als quasi Opener oder als Anlaufstation und wo man sich dann sammeln kann, loslaufen kann, bestimmt eine optimale Stelle eigentlich doch.
Ja, wir haben auch versucht, unser Naturfreundehaus und das Gelände auch ökologisch zu betreiben.
Ja.
beziehungsweise auch unser Gelände unter Naturschutzaspekten auch zu gestalten. So haben wir durchaus natürlich auch einen Spielplatz für die Kinder, für Kleinkinder, für größere Kinder. Aber wir haben auch wirklich, wir achten darauf, dass wir die Wiesen bei uns nicht alle 2, 3, 4 Wochen mähen, sondern gibt es nur Teilbereiche, die öfters gemäht werden, wo man halt viel sich aufhält. Aber wir lassen auch Wiesenteile stehen, wo nur ein- oder zweimal im Jahr gemäht werden. Wir haben ein Bienenhotel, das regsam angenommen wird von den verschiedenen Wildbienen. Und die Menschen oder die Kinder, die da kommen, die können dann zuschauen, welche Bienen es dann quasi auf dem Gelände bzw. in der Gegend halt gibt, die sich da bei uns dann aufhalten.
Mhm. Das heißt, es ist wirklich ein Teil naturbelassener Bereich. Das heißt, es ist nicht nur, dass Naturfreunde sich treffen, sondern es ist auch wirklich gelebte Naturfreunde oder Natur. Und insofern, ja, einfach passt, sage ich mal. Sie haben auf dem kleinen Flyer, den Sie freundlicherweise mitgebracht haben, jetzt auch noch so einen Neubau verzeichnet. Neubau seit 2011. Das heißt, da gibt es dann zu dem ursprünglichen 1927 fertiggestellten Bereich, wenn ich das richtig verstehe, noch einen Zusatzaufenthaltsraum oder einen Zusatzbereich, oder?
Ja, wir haben ja über die Jahre hinweg bemerkt, dass wir ein bisschen an die Grenzen gekommen sind mit unserem Betrieb, wenn am Sonntag und an Feiertagen wir quasi das Haus aufwischt und Tagesgäste kommen, dass dann die Gruppen, die bei uns übernachten, es dann ein bisschen wenig Platz gehabt haben. Und deswegen kam dann die Idee auf, da den Gruppen, die übernachten, eine größere Selbstkocherküche einzurichten und natürlich einen größeren Aufenthaltsraum. Und der Raum, der kann jetzt auch für Seminare, für Tagungen auch genutzt werden. Und da hat man mehrere Aspekte im Prinzip oder Voraussetzungen, die man ja schaffen wollte, im Zusammenhang geschafft und hat es dann 2011 dann fertiggestellt. Und der Raum, der wird jetzt sehr stark in Verbindung dann auch mit Übernachtungen als Familientreff auch genutzt an Wochenenden. Ja. Unter der Woche sind es vor allem Schulklassen, die aber nämlich jetzt Corona-bedingt seit Corona-Anfang ausgefallen sind.
Ja, ja, klar, zu Corona-Zeiten ist jetzt alles natürlich viel anders oder ganz anders und schwierig. Ist das dann auch gleichzeitig so eine Art Geschäftsstelle oder sitzt irgendwo des Vereins? Oder wenn Sie jetzt zum Beispiel so Standardvereinsbetreuung, also was weiß ich, Mitgliederpflege betreiben, auch dort in dem Naturfreundehaus? Oder gibt es hier nochmal sowas wie eine Geschäftsstelle oder gerade für Leute, die jetzt zum Beispiel Infomaterial holen wollen oder Sie treffen wollen? Ist das dann die Station auch oder gibt es da hier in Ulm nochmal irgendwo, was weiß ich, so eine Geschäftsstelle, nennen wir es vielleicht mal irgendwie?
Also das Naturfreundehaus ist in dem Sinne jetzt keine Geschäftsstelle, aber, aber man bekommt im Naturfreundehaus Spatzenlösch natürlich die Informationen über uns, über die Mitteilungen, die wir haben von Bundes- und Landesebene, auch internationale Mitteilungen und sowie unser Programm. In Ulm selber haben wir keine Geschäftsstelle, das läuft dann alles über die private Adresse des Vorsitzenden oder des Kassiers. Mhm. Das wird dann immer so dann irgendwie gemanagt. Das funktioniert auch ganz gut.
Mhm. In Ulm aktuell, ich glaube, wir haben es vor der Sendung gesprochen, aber noch nicht in der Sendung gesagt, sind ungefähr 500 Mitglieder, hatten Sie gesagt.
Genau, dann kann ich jetzt sagen, aber es war zuletzt waren wir über 500, das war gesagt, immer rund 500 Mitglieder. Wir haben in den letzten Jahren Mitgliederzuwachs gehabt. Es gab zwei Bereiche, wo man sagen kann, wo es Mitgliederzuwachs gab. Das war vor allem Familien. Das hat mit Sicherheit was zu tun, dass das Spatzennest sehr familiengerecht ist und auch für Familien sehr anziehend ist mittlerweile. Und dass wir auch ein Angebot haben für Familien mit Freizeitaktivitäten, Wanderungen, Fahrradtour, Ausflüge, die speziell für Familien sind. Ein Beispiel ist, wir machen jedes Jahr im Herbst eine Rübenschnitzaktion. Mhm. Und da war im Jahr vor Corona waren da 100 Kinder im Spatzennest. Mhm. Zu diesem Rübenschnitzentag.
Das sind die berühmten Rübengeister, die dann quasi aufgestellt werden und dann leuchten und dann ein Gesicht irgendwie bekommen. Ja. Das sind die Aktionen. Wow. Also auf jeden Fall Sie wachsen, das heißt im Vergleich zu anderen Vereinen, die oftmals Mühe haben, neue quasi Vereinsmitglieder zu gewinnen, weil, was weiß ich, viele andere Online-Aktivitäten die Menschen irgendwo wegholen von den praktischen Vereinstätigkeiten. Im Gegenteil, also bei Ihnen ist vielleicht der Umkehrtrend, die Leute wollen vielleicht mehr weg aus Online und aus Beschäftigungen, die in irgendeiner Weise mit, ja, mit den neueren Medien zu tun haben. Bei Ihnen wollen die Leute wieder zurück in die Natur oder mit ja, einfach mit sozialen Zusammenkunft irgendwo insofern ja, aktiv werden und deshalb insofern haben Sie ein Wachstum zu verzeichnen.
Ja, wir haben im Naturfreund Dorf Spatzenberg die letzten Jahre bemerkt, dass das Wandern bei Familien wieder in ist. Dass immer mehr Familien in Spatzenest wandern oder mit dem Fahrrad dahin fahren und dann im Spatzenest dann halt einkehren. Mhm. Und dort halt ihre Zeit dann genießen. Es gibt für die Kinder viel Auslauf. Die Erwachsenen können da irgendwas Kulinarisches vom Haus dann holen oder auch was trinken und eine Pause machen. Von dem her hat es scheinbar so bei den Familien wieder einfach der Weg in die Natur, auch vor Corona schon, war der größer.
Mhm. Schön. Ich denke, spielen zwischendrin mal wieder eine Musik, bevor wir dann weiter über den Verein, über ihre Aktivitäten sprechen. Spielen wir Musik. Ich habe gesucht, gibt es irgendwas und habe auch was gefunden. Elements of Nature, God's Groove. Instrumentaltitel hören wir 3 Minuten und anschließend sind wir zurück in der Plattform. Zurück bei der Plattform, Elements of Nature, ja genau, die Natur ist unser Thema, die Naturfreunde Ulm, beziehungsweise der Vorsitzende des Vereins, der Herr Hans-Peter Zagermann ist heute bei mir in der Plattform und Herr Zagermann, wir haben schon ein klein bisschen über den Verein und auch über ihre Räumlichkeiten, über das Spatzennest gesprochen. Was mich jetzt mal interessiert, Sie haben vorhin gesagt, es kommen immer mehr auch Menschen, die wieder in die Natur wollen und Familien und wandern. Wie ist denn so ungefähr dann einfach die Altersverteilung? Also sind es dann überwiegend ja, jüngere Menschen, die mit Kindern in die Natur wollen oder auch ältere? Also wie ist denn das so ungefähr von der Struktur? Also ist für jung und alt oder vertreten und verteilt das dabei oder wie etwa setzt sich denn der Verein so zusammen?
Also beim Verein selber, bei der Mitgliedschaft kann man so ungefähr sagen, es gibt einen großen Teil Familien, wo die Kinder dann auch meistens dann auch Mitglied sind, so bis 40, 45. Und dann gibt es einen großen Kreis der Mitglieder, die auch zum Teil ja schon Jahrzehnte Mitglied sind, so ab 60 bis ja, 97 mittlerweile, ist das älteste Mitglied. Da dazwischen, da sieht's dann ein bisschen dürftiger aus, wo wir auch Mitgliederzulauf haben, das ist dann immer so in dem Bereich ab 55, wenn man sich so langsam überlegt, was mache ich dann, wenn ich jetzt in Rente komme, widme ich mich dann noch ein bisschen so der Natur oder der schaue ich mir um, was kann ich freizeitmäßig machen? Und da kriegen wir dann durchaus über die Wanderungen, wir haben ja ein sehr umfangreiches Wanderprogramm, viele Mitglieder in diesem Alter. Aber so der Mittelbau zwischen 45 und so oberhalb von 55, da sieht es ein bisschen schlechter aus. Die sind wahrscheinlich alle noch sehr beruflich eingespannt und finden noch nicht so das Interesse, sich da in einem Verein zu binden. Entweder passiert es dann in der Familie schon oder dann später dann kurz vor der Rente.
Mhm. Das sind innerhalb von dem Verein dann auch irgendwie spezielle Gruppen, dass man sagen kann, das ist jetzt die Wandergruppe, das andere ist eine Gruppe, die, was weiß ich, einfach, Naturpflanzen vielleicht besichtigen geht und andere, die nur einfach zusammensitzen wollen, gemütlich in der Natur oder andere, die, was weiß ich, mehr an wissenschaftlichen Themen interessiert sind. Gibt es da irgendwie Gruppierungen oder das nicht?
Also wir haben Neigungsgruppen, die bei uns organisiert sind. Das ist einmal die Fotogruppe, die sich speziell dem Thema Fotografieren in der Natur oder auch Gegenstände. Das machen die selber. Die treffen sich einmal im Monat im Spatzennest und halten da ihre Gruppenabende ab und überlegen, was sie sich machen. Machen auch meistens eine Woche lang eine Freizeit. Irgendwo. Dann gibt es die Seniorengruppe, das ist jetzt so für die Älteren, die nicht mehr arbeiten müssen, die treffen sich auch einmal im Monat und machen mittwochs auch in gewissen Abständen auch immer Wanderungen, kleinere Wanderungen, größere Wanderungen. Dann gibt es so die Gruppe Junge Familie, die aber jetzt nicht so der Form als Gruppe organisiert ist fest, sondern das orientiert sich meistens an den Veranstaltungen, wo die sich dann treffen. Es gibt dann innerhalb dieser großen Kreises der jungen Familien natürlich immer wieder kleine Gruppierungen, die sich halt so ein bisschen mehr anfreunden. So ist es auch beim Wandern so. Da gibt's beim Wandern findet sich immer wieder welche, die sich selber dann noch ein bisschen dazu noch im Prinzip organisieren. Man kann sagen, die Naturfreunde ist durchaus ein Verein, wo man hingehen kann und Freunde kennenlernen kann, mit denen man dann auch mehr macht, als das Programm dann quasi von der Naturfreunde auch hergibt. Mhm.
Für alle, die vielleicht ein bisschen nebenbei schauen wollen und jetzt gemütlich im Heimbüro sitzen, wollen wir die Adresse, die Webadresse von Ihrem Verein vielleicht kurz nennen?
Ja, das ist www.naturfreunde-ulm.
Da kann man nämlich das alles auch noch begleitend nachlesen. Die Frage, die ich mir stelle, Sie sind auf jeden Fall ja der Vorsitzende. Ich nehme an, das sind aber jetzt auch wahrscheinlich zahlreiche andere Ehrenamtler bei Ihnen dann tätig und organisieren und machen. Also wie ist es so dann von der Ämterverteilung, sagen wir mal, also festangestellt wird niemand sein, nehme ich an? Oder wie?
Nein, da gibt es keinen Festangestellten. Ja. Das wird alles ehrenamtlich gemacht. Mhm. Es gibt natürlich, wie es Vereinsrecht halt hergibt, den Vorsitzenden, zwei zweite Vorsitzende, dann gibt es einen Kassierer, dann gibt es jemand für Natur- und Umweltschutz zuständig ist. Da haben wir nur letzte Woche eine sehr traurige Nachricht bekommen. Hat uns erreicht, dass unsere Monika Stegmeier, die für den Natur- und Umweltschutz da zuständig war, leider mit 71 Jahren relativ früh letzten Samstag verstorben ist. Mhm. Dann haben wir einen Wanderleiter in Funktion, aber dahinter stecken rund 20 bis 30 Personen, die Wanderungen machen. Und der Wanderleiter, der koordiniert es dann halt. Aber es gibt viele, die halt dann, ohne dass sie jetzt eine Funktion haben, irgendwelche Aufgaben übernehmen. Und so ist es beim Spatzennest auch. Da gibt es viele Menschen, ich schätze ungefähr, im Spatzennest haben wir 70 Leute, die da mitarbeiten, die Hausdienst machen, die irgendwelche Aufgaben vom Spatzennest übernehmen, Einkauf, Belegung, ohne dass es jetzt so immer alles in Funktion ist. Sondern man erklärt sich halt bereit, die eine oder andere Aufgabe zu übernehmen. Oder der Neubau des Spielplatzes letztes Jahres, das hat die Gruppe Junge Familie übernommen und organisiert, ohne dass es da jetzt Ämter dafür gibt.
Also die Mitglieder sind sehr engagiert, lese ich daraus, und machen auch von sich, weil sie einfach mit dem Kopf und Herz bei der Sache sind. Und insofern, da muss man gar nicht viel strukturieren und anweisen, sondern es läuft halt, sage ich mal, einfach.
Ja, man muss natürlich was planen, das schon. Aber wir finden dann doch immer, Gott sei Dank, doch relativ viele. Mhm. Wobei, in dem Zusammenhang möchte ich schon die Aufforderung machen, wer im Naturfreundehaus Spatzennest, oder wer will, dass das Naturfreundehaus Spatzennest zukünftig auch so erhalten bleibt, im ehrenamtlichen Stil, der sollte durchaus mal überlegen, ob er nicht auch in den nächsten Jahren, weil unsere Altersgruppe, die da Dienst macht, doch schon ein bisschen höheres Alter hat und im nächsten Jahr ausscheiden wird, da würden wir uns dann über einen Nachwuchs, die da Dienst machen, durchaus freuen.
Wie ist dann, was sind die jüngsten eigentlich Mitglieder? Also, oder auch ab welcher Zeit oder ab welchem Jahr, Mindestalter können Leute Mitglieder werden? Oder kommen die einfach automatisch mit den Eltern, den Kindern? Oder wie ist da die Regelung? Also, gibt es irgendein Mindestalter, sage ich mal, um den Verein allein einzutreten? Wenn jetzt jemand ohne Eltern kommt, also jetzt ein junges Mädel, ein junger Bub kommt und Mitglied werden möchte, gibt es ein Mindestalter?
Wir haben da keine Mindestalterregelung, aber praktisch ist es so, Kinder kommen alleine in den letzten Jahren nicht mehr, weil wir keine Kindergruppe haben. Früher, als wir eine Kindergruppe hatten, da sind nachher auch Kinder alleine Mitglied worden und da spielt das Alter keine Rolle. Also meine Frau ist mit 8 Jahren Mitglied worden als Kind in einer Kindergruppe. Und die Kinder jetzt, die kommen meistens, weil die Eltern auch Mitglied sind, dass sie dann mit angemeldet werden. Es gibt bei uns einen Familienbeitrag, wo die Kinder dann mit dabei sind.
Das heißt, der überwiegende Anteil, nehme ich jetzt mal, rate ich mal, von Mitgliedern kommt dann im Familienverbund sozusagen. Das heißt, dann wird nicht der Papa und die Mutter und ein Kind, sondern oder vielleicht ein einzelner Mitglied, sondern meist dann die Familien. Also ist es schon, ja, ein Großteil eben von Familien, die dort einfach den Verein, ja, Vereinsmitglieder stellen, oder?
Ja, also man kann, das war in der Vergangenheit schon so, dass oft ganze Familien bei den Naturfreunden sind und mittlerweile auch generationenübergreifend. Wir haben zum Teil Familien, die seit 4 Generationen bei den Naturfreunden sind, wird immer Generation von Generation weitergetragen und weiterhin aktiv. Also es gibt natürlich aber auch durchaus keine kleine Zahl, wo Einzelmitglieder sind, aber die finden dort dann wiederum Einzelmitglieder, wo sie gemeinsam wieder was machen können oder gemeinsame Aktivitäten sich auch ausdenken. Also ein Beispiel, bei den Wanderungen kommen bei uns relativ viel Frauen, alleinstehende Frauen.
Aha.
Warum, weiß ich jetzt nicht genau, aber es ist so und ist auch okay.
Vielleicht hoffen Sie, einen Mann zu treffen.
Und da gab es in den letzten Jahren, beim Wandern diskutiert man ja auch.
Ja.
Oder tauscht sich aus, was hat man für Interessen, was hat man auch für politische Interessen. Und da gab es dann so eine Phase, wo dann mehrere Frauen gesagt haben, wir könnten uns vorstellen, gemeinsam zu wohnen.
Mhm.
Und so ist das Wohnprojekt in der Warnstraße mit einem Ergebnis von Wanderungen, die bei den Naturfreunden, weil sich da verschiedene Frauen getroffen haben, es ist eigentlich kein Naturfreunde-Projekt selber, aber viele Frauen wohnen jetzt in diesem Wohnprojekt in der Warnstraße.
Oh ja.
Gemeinsames Wohnen zusammen mit der UWS.
Also entstehen durchaus auch Projekte, die darüber hinausgehen. Und weil Sie sagten, es kamen ja Frauen, und wenn Sie sagen, es ist auch ein sozialer Punkt, vielleicht sucht der eine oder andere doch auch irgendwie einen Partner oder so oder irgendwie Freizeit sowieso zu gestalten, jemand. Und dann ist natürlich das auch ein willkommenes Ziel dann. Also auf jeden Fall, Sie sind, was das angeht, da sehr aktiv und überwiegend, habe ich verstanden, sind es dann wahrscheinlich Familien, die dann kommen oder vielleicht auch mal suchende Einzelstehende. Programm ist auch relativ umfassend. Die Finanzierung ist dann ausschließlich über die Mitgliedsbeiträge oder bekommen Sie von irgendeiner Seite, von Land oder Stadt oder von irgendwie im Sinne von Förderung gemeinnütziger Aktivität auch dann irgendwie noch einen Zuschuss oder wie ist das?
Also wir in Ulm selber kriegen da keinen Zuschuss. Wenn, dann gibt es fürs Naturfreundehaus, wenn wir dann Umbaumaßnahmen haben, da gibt es dann Zuschüsse von Landesebene oder zum Teil manchmal auch von der Stadt, je nachdem, um was es da geht. Aber jetzt rein für die Vereinsarbeit wird es ganz alleine aus den Vereinsbeiträgen finanziert.
Wie ist das eigentlich? Gibt es irgendwie einen Connect zu anderen Gruppen, die irgendwo sich mit Natur befassen? Ich denke zum Beispiel an den BUND oder vielleicht andere sonstige Gruppen, die auch im Umweltbereich und vielleicht so mit Greenpeace tätig sind. Gibt es da irgendwie auch einen Connect oder machen die alle ihr eigenes Ding? Also zum Beispiel BUND, glaube ich, gehen auch raus und beobachten Vögel oder kümmern sich um Natur, um Pflege und irgendwas. Gibt es da auch irgendwie Austausch, Kontakt oder Verbindung, Verknüpfung oder macht da jeder Verein wirklich sein eigenes Programm, ohne dass man sich da kennt und austauscht oder irgendwas miteinander vielleicht macht?
Es macht natürlich jeder Verein schon seine eigenen Aktivitäten, aber es gibt Verbindungen und es gibt Gemeinsamkeiten zwischen den Naturschutzorganisationen. Vor 3 Jahren wurde das Bündnis Artenvielfalt gegründet. Da sind quasi alle Naturschutzorganisationen haben das gemeinsam gegründet. Die treffen sich monatlich, um zum Überlegen, was man machen kann. Da sind dann auch dort 2 Flyer entstanden in diesem Kreis. Bio ist besser, gut essen für die Artenvielfalt oder blühende Gärten für die Artenvielfalt. Da hat man auch Veranstaltungen gemeinsam gemacht. Es gibt bei verschiedenen Gremien eine Zusammenarbeit, wo es um Naturschutz geht. Es gibt einige Veranstaltungen, die man dann gemeinsam macht oder sich zum Bündnis auch zusammengeschlossen hat, weil gemeinsam ist man dann durchaus auch stärker, wie wenn jeder alleine agiert.
Mhm. Ja, bei Ihnen kommt, glaube ich, ja auch noch, das hatten Sie vorher gesagt, so aus der Arbeiterbewegung heraus, auch so ein bisschen noch so eine politische Stellungnahme und ein bisschen politische Positionierung dazu. Zum Beispiel auf der Website steht irgendwas im Sinne von Friedensbewahrung. Ich glaube auch engagiert bei Friedensbewegungsthemen. Also bei Ihnen kommt ja auch ein bisschen noch eine sozialpolitische und auch friedenspolitische, glaube ich, Komponente mit rein, oder? Also was die reinen Naturgruppen wie Bio und D und so wahrscheinlich eher nicht haben. Also bei Ihnen ist auch ein bisschen politisches Ja mit drin, glaube ich, oder?
Also der Ansatz der Naturfreunde ist, dass wir nicht nur Naturschutz betreiben,
ja,
und nicht nur Freizeitaktivitäten betreiben, sondern wir sind auch gesellschaftspolitisch engagiert und auch aktiv, vor allem im sozialen Bereich und im friedenspolitischen Bereich, weil wir meinen, dass das Friedenspolitische und das Soziale und der Schutz der Natur gemeinsam zusammengehört. Und dann nur, wenn alle drei Bereiche im Prinzip gemeinsam angegriffen werden, kann man auch dann einen Erfolg haben. Allein, dass der Klimawandel jetzt zum Beispiel, das reicht nicht aus, nur zum Sagen, wir müssen das Ziel erreichen, weil wir müssen auch die Menschen mitnehmen. Und da ist das Soziale, dann spielt dann wieder eine Rolle. Das muss man sozial mitnehmen, um diesen quasi dieses Einhaltung dieses Klimazieles von 1,5 Grad einzuhalten. Und da setzen wir uns ein, dass das nicht nur auf Naturschutz gemünzt wird, sondern wirklich die Menschen im sozialen Bereich auch mitgenommen werden.
Das heißt, Sie positionieren sich da auch. Und eine politische Nähe ist es, glaube ich, nicht. Gell? Also Sie sind, was das angeht, völlig unabhängig, auch wenn man sagen kann, so in die Richtung Natur ist vielleicht eher so Richtung Grün zu verorten, aber Sie sind absolut politisch unabhängig, also keiner Partei irgendwo nahe. Dann.
Also der Verein ist parteipolitisch unabhängig. Mhm. Es gibt durchaus natürlich auch welche von den Grünen, die bei uns Mitglied sind oder von der SPD Mitglied sind. Ich weiß nicht, ob es da jemand auch von der CDU gibt oder so, aber wir sind da parteipolitisch unabhängig. Wir sind manchmal sehr viel kritischer wie die SPD. ja, das ist auch, man sagt ja auch uns nach, wir sehen die Grünen Roten.
Okay, das ist eine neue Kombination, die ich so auch noch nicht gehört habe, aber auf jeden Fall, Ihr Engagement ist in der Richtung auch sehr stark ausgeprägt. Ich gucke mal gerade so auf die Uhr, ich denke, wir spielen vielleicht mal einen kurzen zweiten Musiktitel, bevor wir dann so vielleicht auch auf die konkreten Aktivitäten, die Sie sonst, wenn Sie jetzt nicht Corona-Zeit oder wir alle Corona hätten, so machen, was so los ist, also auf verschiedenen, was ich gelesen habe, Wanderungen, wo irgendwo stand, was mit Schneeschuhwanderung aktuell wäre gewesen, wäre es denn nicht Corona-bedingt alles im Ausfallen? Da sprechen wir einfach gleich nach der nächsten Musik. Ich habe noch mal was gefunden. Der Titel, der heißt Mother Nature und kommt von Hertz. Den hören wir jetzt. Das ist nochmal ein Musiktitel, der ist knapp nur 3 Minuten lang. Bis gleich.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören heute in der Plattform bei Radio Free FM etwas über die Naturfreunde Ulm mit Hans-Peter Zagermann.
Ja, perfekt. So war es super. Also jetzt wissen die Hörer, was wir gerade hören, was wir gerade senden. Wir waren gerade dabei, so ein bisschen auch in die Aktivitäten, in das Programm und in die verschiedenen Richtungen noch einzusteigen. Zum einen habe ich vor der Pause gesagt, habe ich gelesen, dass sie zum Beispiel Wanderungen auch im Winter wie Schneeschuhwandern anbieten und dann aber auch, glaube ich, sonstige Treffen. Hier steht Lagerfeuer oder die Rübengeister haben wir angesprochen. Vielleicht möchte ich einfach so ein bisschen mal so einen Überblick über ein Jahr geben, vielleicht so Schwerpunkt oder typisch über Jahr sich wiederholende, also so Traditionsveranstaltungen aussehen. Einfach so ein bisschen, wie das Programm strukturiert ist, wie das mit welchem, sagen wir auch, mit welcher Häufigkeit da was geboten ist. Einfach versuchen wir ein bisschen Überblick zu geben, wie so einfach Ihr Programmangebot ist.
Also der Hauptpunkt ist natürlich bei uns schon die Freizeitgestaltung und da ist so das Grob, das Große, die Wanderungen, die natürlich und Bergtouren an den Wochenenden. Da haben wir ca. 50 verschiedene Aktivitäten, die manchmal auch an einem Wochenende 2 oder 3 Stück sind. Von Radtouren gehört dazu, naturkundliche Wanderungen, wo man sich dann auch ein bisschen mit der Natur dann auch beschäftigt und nicht nur wandert. Aber beim Wandern gehört ja eigentlich die Beschäftigung mit der Natur eigentlich immer dazu. Und neben dem gibt es natürlich dann auch noch ein Vortragsprogramm, das wir haben. Da wo versuchen wir Vorträge oder kulturelle Veranstaltungen im Jahr zu machen, wie Vorträge über verschiedene Länder oder Reisen in verschiedene Länder, dann auch durchaus politische Themen. Zu Rechtsextremismus haben wir letztes Jahr mal was gehabt. Dann Stuttgart 21 hätte stattfinden sollen, so eine Information wieder der Stand ist zu Stuttgart 21. Dann machen wir alle zwei Jahre auch eine Wintersonnenwendfeier im Spatzennest. Das hat schon historische, liegt in der Historie. Nach dem Zweiten Weltkrieg 1945 haben wir gemeint, dass wir immer zur Wintersonnenwendfeier ein Gedenken an die Bombardierung Ulms machen. Und dieses Gedenken an die Bombardierung Ulms haben wir aber ausgeweitet, dass wir uns dann immer mit Friedensthemen beschäftigen, die auch aktuell sind. Mhm. Wie immer die aktuellen Kriege, um daran nicht nur an das Leid der Bombardierung zu erinnern, sondern dass das Leid heutzutage auch in vielen Völkern noch vorhanden ist. Und wir uns dann auf diesem Weg friedenspolitisch Aktionen machen. Und letztes Jahr war auch geplant, eine Deutschlandwanderung, eine Friedenswanderung der deutschen Naturfreunde, das jetzt auf dieses Jahr verschoben worden ist, auf 2021, von Hamburg in die Schweiz am Bodensee entlang. Und wir werden an zwei Tagen im Ende Juni, Anfang Juli, werden wir die Wanderung am Bodensee mit begleiten, von der Ulmer Naturfreunde aus, und unseren Beitrag dazu leisten, um auf das Thema Frieden so auch noch aufmerksam zu machen.
Also jedenfalls sehe ich schon, ich sagte, bis zwei, drei Wanderungen einen Tag dann oder ein Wochenende, Vorträge, Veranstaltungen in jeder Form. Gibt es denn auch sowas wie, also wenn Leute jetzt in einer Tour zum Beispiel interessiert sind, zum Beispiel jemand Pflanzen kennenlernen will, irgendwie eine Führung durch die Natur, dass jemand dann irgendwie sagt, und das ist das Wiesenschabrockskraut und das ist was weiß ich, was gibt es noch alles an so Gräsern und Zeug? Meine Mutter hat mir das auch mal versucht beizubringen, weil sie es aus ihrer Kindheit kannte. Ich kenne das Zeug gar nicht, aber ich habe gelernt, dass die heutige Jugend oder auch meine Generation das Zeug gar nicht mehr unterscheiden kann, welches Kraut oder welches Gewächs denn was ist. Kann man sowas zum Beispiel bei Ihnen dann auch erlernen, dass eine Führung, eine Schulung zum Beispiel, sowas gibt in der Natur auch?
Also es gibt im Programm dann immer wieder auch naturkundliche Wanderungen, wo die Wanderführer, die das machen, auch die einzelnen Pflanzen auch kennen. Und da kann man das dann durchaus kennenlernen. Aber eine Schulung jetzt so in dem Sinn bieten wir es nicht an. Aber auf Wanderungen, die dann entsprechend auch ausgeschrieben werden, dass es naturkundliche Wanderungen sind, wo man in spezielle Gebiete geht, wo es dann bestimmte Pflanzen auch zu sehen gibt, die haben wir immer wieder auch im Programm.
Also durchaus kann man da auch was lernen und gerade dann auch ein bisschen in der Natur sich aufhalten. Die meisten, oder wenn Sie jetzt Wanderungen sagen, sind dann im Umfeld von Ulm oder fährt man schon irgendwo auch erstmal ein Stück raus und kann sein, man läuft dann, irgendwo wo ganz anders, oder ist schon der Großraum, sagen wir mal, Ulm und Umgebung dann für Ausflüge oder für Wanderung Ziel, oder?
Also wir haben nicht nur den Großraum Ulm im Raum, sondern eigentlich, es geht bei uns bis zu den Alpen.
Definitiv.
Oberschwaben, Alpen, Allgäu ist für uns auch ein klassisches Wanderziel, wo immer wieder die Ausflüge hingemacht werden. Es gibt auch in letzter Zeit immer mehr ein bisschen auch Angebote Richtung Stuttgart, Weinberge, Wanderungen, das sind dann so herbsttypische Angebote. Also das wechselt auch immer wieder mal.
Aber man kommt durchaus auch mal ein bisschen raus und kann sich dann, fahren Sie mit dem Bus oder im Auto oder irgendwie da anschließen? Also wenn jetzt jemand zum Beispiel nicht mobil in der Form ist oder nicht ein Auto hat, sagen wir mal, und gerne mitten in die Freizeit mit jemand irgendwo mit so einer Gruppe sich anschließt, kann dann irgendwo mitfahren oder sich anhängen oder das?
Also wir versuchen ja die Wanderungen immer, eigentlich wenn es geht, mit dem öffentlichen Nahverkehr zu machen. Aber es geht natürlich nicht überall, weil man dann mit der Heimreise eventuell Probleme hat oder weil es dann einfach zu lang dauert. Aber dann bilden wir immer Fahrgemeinschaften. Und da kann sich jemand, wenn jemand kein Auto hat, dann auch gerne immer anschließen. Und das hat bisher auch immer funktioniert.
Ja, also im Sinne von auch Zusammenkunft, wie wir vorher gesprochen haben, das ist dann durchaus auch möglich. Das sind dann also so Veranstaltungen mehr am Wochenende, sodass dann auch Familien eine Chance haben mitzukommen. Also gibt es dann auch irgendwie ein spezielles Ferienzeitprogramm, das man dann irgendwo vertieft oder verstärkt, irgendwo bestimmte Angebote in Ferienzeiten, gerade in Richtung Familien mit Kindern irgendwo macht, oder wie ist das?
Nee, das haben wir bisher jetzt nicht, dass wir ein spezielles Ferienangebot haben. Ja. Wir haben aber in der Vergangenheit das Naturfreundehaus Spatzenesch während den Ferien geöffnet gehabt, sodass man dann in Spatzenesch in den Ferien raus konnte. Das ist letztes Jahr Corona-bedingt ausgefallen. Wie es dieses Jahr sein wird, wird man noch sehen. Ob das im Sommer in der Form möglich ist. Aber das ist so unser Angebot, dass wir das Spatzenesch quasi aufhalten, damit dann die Menschen, die halt jetzt nicht weit reisen könnten, dann in Ulm zumindest ein Ausflugsziel noch zusätzlich haben.
Wie weit ist denn die Planungssicherheit? Naja, die wird überhaupt nicht gegeben sein, das ist auch klar wegen Corona. Aber wie weit planen Sie konkret? Oder Sie sagten vorher schon, dass da die mit der Veranstaltung, die dann im Juli, sagten Sie, glaube ich, stattfindet, schon ein bisschen was konzipiert ist. Aber wie weit ist jetzt Ihr Plan für dieses Jahr? Ist das jetzt alles abgesagt oder haben Sie irgendwo schon einen Plan, den Sie jederzeit instand setzen oder wie soll man sagen, aktivieren können? Sie sagen, ab Mai, ab Juni, Juli, August haben wir dann wieder Veranstaltungen. Oder wie gehen Sie mit der Corona-Situation in Bezug auf Programm und Aktivitäten denn da gerade um?
Also es ist ziemlich schwierig. Wir haben bis jetzt auf jeden Fall kein Jahresprogramm in der Form, wie wir es bisher haben, veröffentlicht. Aber es gibt Wanderungen, die geplant sind und die werden auf der Homepage auf jeden Fall veröffentlicht. Aber da muss man ja abwarten, was möglich ist, wann. Also da planen wir auf jeden Fall diese Wanderungen. Diese Vortragsabende ist im Moment gerade ein bisschen schwierig. Aber da haben wir jetzt zum Beispiel am 5. Februar werden wir einen Namibia-Vortrag über Zoom-Meeting anbieten. Das ist erstmalig. Das kann man auf der Homepage bei uns dann nachlesen, beziehungsweise da kann man nachlesen, wo man sich melden soll, damit man den entsprechenden Link dann auch dafür bekommt. Mhm. Freitag, 5. Februar.
Gut, dann haben wir das auch auf jeden Fall hingewiesen. Die Frage, die mich noch interessiert, wenn jetzt Menschen vielleicht nicht sicher sind, ob sie jetzt bei dem Verein auch mitmachen wollen, aber jetzt vielleicht einfach interessiert sind, ja, auch mal so eine Fahrt oder so eine Aktivität mit zu begleiten, können die dann eine Weile lang einfach mal mitkommen und sich auch vielleicht ein Bild der Dinge machen und dann auch quasi einen Eindruck verschaffen, ob die Naturfreunde Ulm dann für sie auch so als Verein in Frage kommen oder wie ist das? Oder muss da gleich jeder erst seinen Aufnahmeantrag unterschreiben oder wie handhaben Sie das? Also wenn jetzt jemand sagt, könnte mich interessieren, ich will jetzt einfach mal mitgucken, mal mitlaufen, mal mitfahren.
Also jeder darf natürlich gern kommen. Er muss nicht sofort auch Mitglied sein. Wir bitten dann halt dann diejenigen dann für einen Unkostenbeitrag, dann für die Fahrt, weil man ja auch Ausgaben hat in dem Zusammenhang. Das wird auch anstandslos immer gezahlt, dieser Dings. Und dann ist es meistens so, dann, wenn man dann mehrmals bei Wanderungen oder Aktivitäten dabei war, dass die Leute dann oder die Menschen auch Mitglied werden bei den Naturfreunden. Aber jeder ist gerne mal gekommen, reinzuschnuppern, sich anzuschauen, ob es einem gefällt. Gerne willkommen.
Und Sie sind auf jeden Fall immer ansprechbar. Das heißt, wenn man dann über die Homepage, über die Website Mail schreibt oder wie auch immer dann da sich meldet, dann kriegt man bei Ihnen auf jeden Fall immer Auskunft.
Wir versuchen das umgehend immer zu machen.
Ja, so eine Frage, die mir immer noch so bei Vereinen im Kopf steht. Wo sehen Sie den Verein in 5 oder 10 Jahren? Haben Sie auch eine große Vision oder Ideen? Sie sagen, wir wollen, was weiß ich, noch ein neues, schönes, größeres Freizeitgelände oder irgendwo, was weiß ich, Spielplatz im Innenstadtbereich oder irgendwas schaffen. Haben Sie auch irgendwo Ideen, Ziele, was Ihnen vielleicht auch noch so vorschwebt, was Sie gerne noch realisieren möchten mit dem Verein?
Also was in den letzten Jahren durchaus eine größere Rolle gespielt hat, ist, die Naturfreunde sind ja auch international tätig. Es gibt weltweit in fast 50 Ländern, zunehmend in Afrika. Und da haben wir jetzt Kontakte auch nach Afrika, in Senegal. Und seit ein paar Jahren unterstützen wir die senegalesischen Naturfreunde. Und da ist bei uns so, das ist so ein bisschen so ein Bereich, wo quasi das vielleicht noch zunehmen wird, diese Kontakte zu den afrikanischen Naturfreunden. Und die unterstützen wir ja auch finanziell mit unserer Aktion Gsels für Afrika, wo unsere Mitglieder Gsels aus den heimischen Gärten kochen und wir das gegen Spendenbeiträge, wir haben mittlerweile ein paar tausend Euro, dann nach Senegal stiften können. Das Geld in Senegal ging an ein Ausbildungszentrum, das von den Naturfreunden mit unterstützt wurde, wo Frauen, die bisher nicht die Möglichkeit gehabt haben, eine Ausbildung zu machen, dort eine Ausbildung machen können. Das Haus ist fertig. Seit zwei Jahren werden die Leute auch schon da, die Frauen, geschult. Und wir finanzieren quasi das Schulgeld.
Das ist aber schon ein großes Projekt. Das ist schon eine sehr beachtliche Aufgabe, die Sie sich da genommen haben.
Ja, das leisten nicht nur wir Ulmer Naturfreunde. Das sind viele Naturfreunde-Gruppen. Mhm. Wir sind da vernetzt. Und da gibt es extra eine Gruppe, die nennt sich jetzt Naturfreunde Global, die das quasi so in die Hand genommen hat, so als Überbau. Und darunter gibt es dann die Naturfreunde-Gruppen, die sich dann da engagieren und finanziell mit unterstützen.
Weil Sie das sagen, das heißt, es gibt schon so eine Art Dachverband. Das heißt, Sie sind dann irgendwo mit den Naturfreunden Ulm in einem Naturfreundekreis Deutschland oder so irgendwie was auch verankert, oder? Wie ist das dann von da?
Ja, das ist so. Ja. Wir sind bei den Naturfreunden in Württemberg. Das ist der Landesverband. Und dann gibt es dann den deutschen Verband, das ist Naturfreunde Deutschlands. Und dann gibt es die Naturfreunde Internationale, wo die einzelnen Landesverbände dann Mitglied sind.
Und wenn Sie sagen, Afrika gibt es sogar auch so die Naturfreunde, Naturverbände, aber ist so von der Mentalität oder von den Aktivitäten wahrscheinlich schon eher so in Europa so, also dass dort mehr in Richtung Aktivitäten und Aktive sind, oder? Kenne ich mir das?
Ja, vor allem in Europa. Naturfreunde sind ja in Europa eigentlich groß geworden. Es gibt aber vereinzelt in Chile, in Kanada, in USA, aber das ist zahlenmäßig durchaus kleiner. Mhm. Wo es wirklich ein Wachstum gibt, ist Afrika. Da gibt es mittlerweile 15 Länder, wo es Naturfreundegruppen gibt. Mhm. Und vor allem Jugendliche.
Ah ja, aha. Gibt es eigentlich in dem Zusammenhang jetzt auch mit Fridays for Future irgendwie bei Ihnen dann Connect oder irgendwie Verbindung? Weil letztendlich ist da auch ein bisschen, hat es was mit Natur, ein bisschen mit politischer Dimension zu tun. Haben Sie da irgendwie auch Kontakt irgendwie in der Form? Oder?
Ja, wir haben Kontakt zu Fridays for Future. Wir unterstützen, die Mitglieder gehen zu den Aktionen von Fridays for Future. Und ich selber habe auch bei einer Fridays for Future Kundgebung schon gesprochen.
Also insofern auch mit den jungen Leuten sind Sie da durchaus in Connect und vielleicht gewinnen Sie dann auch noch Mitglieder dann für die Naturfreunde.
Ja, gerne.
Aha. Sehr schön. Gut, wir sagen es nochmal, also für alle diejenigen, die jetzt Interesse haben, die sollen einfach auf die Website gucken oder sich dann irgendwie auch bei Ihnen dann persönlich melden oder wie ist so Ihr, ja, was sagen Sie denen, die jetzt also zuhören und sagen, wollen mehr?
Also wenn es jetzt um Veranstaltungen geht, dieses Jahr ist immer wichtig, auf die Homepage zu gucken. Da steht immer drin, was dann stattfinden wird, was es dann an Aktivitäten dieses Jahr gibt. Und ansonsten kann man sich gern auch über diese Webseite kann man sich auch einfach per E-Mail melden, wenn man dann irgendwas haben möchte, Informationen haben möchte, oder an mich selber, an den Vorsitzenden. Die Kontaktadressen stehen alle eigentlich auf der Webseite auch.
Gut, alles klar. Das heißt dann auch, wenn es jetzt im Jahr noch was gibt, es wird immer abgedatet auf der Website, dann kann man nachlesen und die Info auf jeden Fall auch noch bekommen.
Ja.
Sehr schön. Haben wir was Wichtiges vergessen oder haben wir es im Wesentlichen so aus Ihrer Sicht, haben wir alles gesagt?
Man könnte wahrscheinlich noch ganze Weile reden.
Sie kommen einfach gern mal wieder. Ja. Wir setzen das fort. Vielleicht dann auch, wenn, wie gesagt, Corona irgendwo mal vorüber ist und Sie wieder dann neue Aktivitäten entfalten können, sprechen wir einfach gerne wieder weiter an der Plattform. Also Sie sind sehr gerne herzlich eingeladen oder Sie kriegen sogar einen festen, was weiß ich, alle paar Monate Termin. Dann freuen wir uns, wenn Sie wieder kommen. Gut, wenn wir es dann soweit durch haben, ich würde sagen, ich gucke auf die Uhr, ja, dann sind wir gut in der Zeit. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen, Herr Tagemann, dass Sie heute da sind, waren in der Plattform. Und dann sagen wir Tschüss. Mein Name ist Michael Trost und Studiogast heute war, danke Sie mal Ihren Namen.
Ich danke auch für die Einladung, Hans-Peter Tagemann.
Prima, dann sagen wir vielen Dank. Um 17 Uhr geht es gleich im Programm weiter. Wir sagen Tschüss, bleibt dran, macht's gut und bis bald.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.